Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Aber zuerst geht es hier nochmal um die Nobelpreise. In den vergangenen 3 Tagen waren sie das große Thema in der Wissenschaft. Auch wir haben ausführlich darüber berichtet. Und beim Rückblick auf die in diesem Jahr Ausgezeichneten, da fällt eines auf. Es waren, wie auch in den Jahren zuvor, hauptsächlich weiße Männer, die an US-amerikanischen Universitäten forschen oder dort zumindest einen Teil ihrer akademischen Karriere verbracht haben. Aber woran liegt das? Was sind die Ursachen dafür, dass die Nobelpreisträger oft bestimmte Eigenschaften und biografische Merkmale teilen? Dieser Frage ist Christine Westerhaus nachgegangen und hat mit einem Medizinhistoriker darüber gesprochen.
Ja, heutzutage ist das tatsächlich wie eine Karikatur. Fast jedes Jahr muss der schwedische König dann 3 Preise übergeben an 3 weiße Männer aus Amerika.
Nils Hansson stammt aus Schweden, forscht aber schon seit vielen Jahren an der Universität in Düsseldorf. Als Medizinhistoriker beschäftigt er sich wissenschaftlich mit der Frage, warum Jahr für Jahr dieselbe Klientel von Forschern ins Nobelpreis-Rampenlicht kommt. Zwar gab es in diesem Jahr auch ein paar kleine Ausnahmen. Neben US-Wissenschaftlern wurden auch 2 Japaner, ein Franzose, ein Australier und ein aus Jordanien stammender Forscher ausgezeichnet. Doch sie haben alle eines gemeinsam.
Die haben oft einen gemeinsamen Nenner, nämlich dass die an einer Ivy League-Universität in Amerika studiert haben oder in der frühen Postdoc-Phase dort tätig waren. Und damit haben die auch Zugang zu diesen Preisnetzwerken, die meiner Meinung nach entscheidend sind, um da dauerhaft im Rennen zu bleiben.
Denn für den Nobelpreis kann man sich nicht bewerben. Man muss dafür nominiert werden. Und solche Empfehlungen dürfen nur ehemalige Preisträger oder ProfessorInnen ausgewählter Unis aussprechen. Auffällig ist, sobald ein Forscher an einem Institut den Nobelpreis erhält, bekommen ihn später oft auch Kollegen, die in denselben Laboren gearbeitet haben. Und diese Laureaten nominieren dann wiederum oft neue Kandidaten aus ihrem Umfeld. Das belegt auch eine Studie aus dem vorigen Jahr, die zeigt, viele Laureaten stammen aus demselben akademischen Cluster.
Diese Mechanismen, die sind noch viel mehr subtil. Da geht es um Netzwerke schaffen, nicht nur direkt auf den Nobelpreis fokussieren, sondern auch auf andere Preise. Wir kennen in den Naturwissenschaften diese sogenannten Prä-Nobelpreise. Die sind oft nicht so bekannt, also den Lasker Award in Amerika oder Gardner Award in Kanada. Und wenn man sich die Preisträger von diesen Preisen anschaut, sieht man, dass viele früher oder später auch den Anruf aus Stockholm bekommen. Also so ist das ganz schlau gemacht. Die versuchen nicht direkt den Nobelpreis zu bekommen, sondern auch diese Prä-Nobelpreise für sich zu kassieren.
Wer am Ende den begehrtesten aller naturwissenschaftlichen Preise bekommt, hänge also nicht nur von der wissenschaftlichen Leistung ab, sondern auch von geschicktem Networking.
Beides braucht man. Man braucht eine wichtige Entdeckung, die in der Scientific Community sozusagen anerkannt ist. Aber das reicht nicht aus. Ich sage manchmal ein bisschen provokant, aber ich glaube es wirklich. Kontakte sind wichtiger als Kompetenz, um Preise zu gewinnen. Diese soziale Dimension rund um Preise wurde bisher meiner Meinung nach vernachlässigt und dann wurde nur fokussiert auf die Leistungen. Aber diese soziale Maschinerie, die spielt da eine wichtige Rolle.
Und das erkläre womöglich, sagt Hansson, warum so selten Frauen und noch seltener Menschen ausgezeichnet werden, die im globalen Süden forschen. Sie werden einfach seltener als Kandidatinnen vorgeschlagen. Um die Vergabekriterien im Detail erforschen zu können, müssen Wissenschaftler wie Nils Hansson jedoch 50 Jahre warten. So lange hält das Nobelpreiskomitee alle Unterlagen, die bei der Entscheidung für einen bestimmten Gewinner oder Gewinnerin eine Rolle gespielt haben, unter Verschluss.
Die für mich spannende Frage ist, liegt es am Nobelkomitee, dass so wenige Nicht-Europäer oder Nicht-Amerikaner diesen Preis bekommen? Oder ist das so, dass fast alle Nominierungen sich um Europa und Amerikaner drehen? Aber auch dann, würde ich sagen, hat das Nobelkomitee eine Verantwortung. Also da wäre dann die Frage, warum schlägt das Nobelkomitee nicht andere Gruppen vor als diese homogene Masse, die bisher da auftaucht?
Wer einen Nobelpreis bekommt, das hängt offenbar auch davon ab, in welchen akademischen Kreisen er oder sie gearbeitet hat. Christine Westerhaus über Machtstrukturen hinter der begehrten Auszeichnung.